SRF 1.
SRF 1.
Bütteli mit Verwein drin, oder Pfeffermünz, Alpenkräuter, Fenkel. Bütteli Tasse, heißes Wasser drin, kurz ziehen lassen. Fertig ist unser Tee. Es gibt aber auch andere Kategorien von Tee. Grüntee, Schwarztee, Jasmin, Gelentee, Tee, wo man viel Geld dafür zahlt, ganze Zeremonien drumherum veranstaltet. In China ist das sehr verbreitet, aber auch in der Schweiz gibt es Liebhaber, die regelmässig ins riesengroße Tee-Universum eintauchen. Zum Beispiel in das im Zürcher Niederdorf, im Teeladen von der Menglin Chu. Menglin Chu ist in Taiwan aufgewachsen, hat sich dann von ihren Wurzeln samt Tee losgerissen und hat in Deutschland eine akademische Karriere gemacht. Aber irgendwann hat sie es wieder zu ihren Wurzeln zurückgezogen, zum Tee. Menglin Chu und ihr Universum aus Teeblättern und einer Philosophie lernen wir in unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte» kennen. Ich bin Regi Sager. Ocean mit Caribbean Queen hier auf SRF 1. Wir laufen durchs Zürcher Niederdorf, biegen in die schmale, steile Spiegelgasse ein. Nach ein paar Schritten stehen wir vor einem Laden und dort wollen wir rein. Wir müssen über eine Schwelle steigen. Eine Hemmschwelle für viele Leute, die nicht so recht wissen, was sie in diesem Laden innen erwartet. Es ist das Reich von der Menlin Chu. Seit 8 Jahren führt sie dort einen Teeladen. Menlin Chu kommt von Taiwan und bringt aus ihrer Heimat nicht nur Teeblätter mit, sondern ganz viel Wissen und ganz viel Herzblut. SRF-Redaktorin Patricia Banzer hat die Frau für unsere Sendung «Menschen und Horizonte» getroffen.
Die Schwelle ist keine grosse, aber die Welt im Laden ganz eine andere als die draussen im Gässli. Grosse, silbrige Teedosen stehen schön aufgereiht auf Regal an der Wand, wo im tiefen Raum verschwindet. In einer Ecke ein altes Liegebett, das Zentrum ein grosser Holztisch, wo gerade 4 Leute zusammen Tee schlürfen. Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, finden da zufällig zusammen.
Ja, sie müssen. Also anfangs habe ich gedacht, ich muss irgendwie etwas machen, damit es eine Harmonie entstehen kann. Und später habe ich realisiert, dass es mir sehr viel Kraft kostet, wenn ich immer manipulieren möchte, wer was wo sitzt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass der Tee, genau wie das Leben ist, wie ein Fluss. Und wenn ich diesen Fluss seinen Lauf nehmen kann, dann entsteht etwas Ungezwungenes, etwas ganz Wunderbares heraus. Also ich muss mich nur einfach um mich selbst kümmern, sozusagen, dass ich mich konzentriere. Ich muss mich nur um Tee kümmern, um das Wasser und alles andere überlasse ich dem Kosmos.
Der Kosmos entscheidet vieles hier im Laden Shuitang. Der Laden ist Zeit- und Funkloch. Durch die dicken Altstadtwände hat man kein Handynetz, man verliert das Zeitgefühl. Als ich reinkomme, schauen 2 der Gäste gerade verschrocken auf die Uhr. Es sei schon viel zu spät geworden. Sie gehen. Eine neue Besucherin schaut unsicher in den Laden rein. Die Menlin Chu ruft, sie solle reinkommen und ansitzen. Sie sei schliesslich sehr sympathisch und gießt den Oolong-Tee auf.
Die Menschen kommen und gehen. Hier in diesem Laden zu sein, ist ein bisschen wie auf einer Insel zu sein. Man weiß nicht, wer heute ankommt. Man weiß auch nicht, was diese Person, der heute ankommt, was er mit ihr macht. Man lernt, damit umzugehen. Ja.
Schwarze, schulterlange, offene Haare, eine randlose Brille, ein offenes Lachen, konzentrierter Blick. Die 47-jährige Menlin Chu lässt sich gern auf ihr Gegenüber ein. Auf Kunden von 10 bis 80 aus allen Lebensbereichen. Kunden, die gute und böse Überraschungen in den Laden, auf die Insel bringen.
Wissen Sie, dieser Laden bietet sich eine wunderbare Projektionsfläche an. Viele Menschen haben eine verklärte Vorstellung über Asien. Und wenn sie in diesen Ort reinkommen, haben sie das Gefühl, sie sind irgendwo in einem bestimmten esoterischen oder exotischen Planet. Und dann haben sie auch eine bestimmte Vorstellung wie, ja, haben sie hier nicht verschmutzte Tee?
Zum Beispiel. Oder auch schon vorkommen, sie wollen ein Wundermittel gegen schlimme Krankheiten wie Krebs, die die Menlin nicht kann und nicht bieten will. Aber es gäbe auch viele schöne Überraschungen.
Zum Beispiel 2 Jugendlichen, die hier hineinkommen, einfach unbeschwert hier Tee trinken, oder? Das erlebe ich immer als wunderbarer Moment.
Tee ist etwas Biologisches, Organisches. Blätter, Sträuche, die irgendwo aus dem Boden wachsen. Aber Tee sagt eben auch etwas Anthropologisches. Etwas, das Leute aus verschiedenen Kulturen verbindet. Weil er eine eigene Sprache redet.
Ja, nehme ich gerne.
Zuvorderst im Laden steht ein Gestell mit wahnsinnig vielen Schälen, Teekannen, Löffel, Utensilien, die eine über 1000 Jahre alte chinesische Porzellan- und Keramikgeschichte erzählen. Das sind Spielzeug, lacht Menlin Chu. Ihre Laden eigentlich ein Spielladen.
Ich verstehe Tee als ein Spiel, aber wir wollen das Spiel gut spielen. Und mit einer kindlichen Unschuld. Ein 12-jähriger Junge hat mir erzählt, dass Erwachsene traurige Menschen sind, weil sie verlernt haben, so fröhlich wie Kinder zu lachen. Und dann habe ich ihn gefragt, aber du wirst gezwungen, erwachsen zu werden, was machst du? Dann sagte er mir, ja, Melin, deswegen komme ich zu dir. Jedes Mal, wenn ich Tee mache, werde ich zu einem Kind. Und ein Schüler von mir, der hat seinem Vater gesagt, ja, ich war heute in einem kultivierten Franz K. Weber-Laden. Also
ich sitze an einem Stammtisch, der fleissig getrunken oder eben gespielt wird. Der erste Aufguss öffnet die dunklen Blätter. Der zweite wird in die winzigen Schälen in der Runde geschenkt. Man diskutiert. Natürlich geht es auch um Tee.
Grundwissen und die Farbe des Tees. Vorher war es ja sehr grün, oder? Das ist wegen der Fermentation, oder? Die macht
die Leidenschaft ist gross. Der Tee wirkt erhaben in den Händen der Teeliebhaber. Oder Tee-Freaks, lacht Männlin. Man soll den Tee nicht zu fest mystifizieren. Sie holt ihn darum zurück auf den Boden für mich. Teebeutel, die ich jeden Morgen in die Tasse rühre, sagen zum Beispiel überhaupt nichts Geschämiges.
Ich habe sehr viel Respekt vor Teebeuteln, weil ich als 18-Jährige zum ersten Mal in London total begeistert vom Earl Grey Teebeutel von Tedley. Ich habe 20 Packungen Tedley nach Hause mitgenommen in meinen Koffer. Ich habe sehr viel Respekt vor Teebeuteln.
Und sie stellt klar, Tee sei auch nicht wirklich gesund.
Tee ist eine Droge. Also, ich bin eine Teeverkäuferin. Eigentlich sollte ich Werbung für Tee machen. Ich möchte aber keine Werbung für Tee machen, weil jeder Mensch ist frei. Ich finde Kaffee sehr gut, ich bin Kaffeeliebhaber. Wenn ich zu viel Tee getrunken habe, brauche ich ein Weißbier. Mein Lieblingsgetränk ist Champagner. Ja, also Tee ist gesund, wenn man ihn in richtigem Maß genießt.
Ist das mit jedem Tee so?
Ja, das würde ich behaupten, ja.
Und überhaupt, niemand müsse den Tee so zubereiten, wie man das in Asien macht. Jeder hat seinen eigenen Zugang zu Genuss. Auch vor dem hat sie Respekt.
Wenn Tee in Europa immer nur als ein geheimnisvolles Getränk aus Asien kommt, dann kann Tee keine Wurzel einschlagen. Meine Arbeit in Zürich ist nicht, die Menschen zu missionieren, zu bekehren, sondern ich übe hier Demut. Das heißt, ich teile Menschen mit dem, was ich von meiner Kultur gelernt habe. Also mehr möchte ich nicht. Ich hoffe, dass der Tee durch diese Arbeit eigene Wurzel in der Schweiz, in Europa, eine Wurzel einschlagen kann.
Hat er das schon gemacht?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ohne mich auch.
Er ist ein Begegnungsort und eine Insel, der Teeladen von der Menlin Zhu aus Taiwan, wo wir uns hier drin befinden. Ausgerechnet sie beschäftigt sich heute mit Tee, sie, die Tee lang abgelehnt hat. Ihre Kindheit sagt das nämlich das Getränk von ihrem Grossvater gewesen und das hat für sie bedeutet den Geschmack von einem alten Mann, von Armut, das Getränk von einem Versager. Was da dahinter steckt, was für Kindheitserlebnis in Taiwan, das erzählt uns Menlin Zhu nach der Creedence Clearwater Revival beim Menschen und Horizonte. Unser Gast in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1, Menlin Zhu, liefert Tee an Teegeschäfte in Deutschland und in der Schweiz und an Teeliebhaber in ganz Europa. Sie hat 15 Jahre in Deutschland gelebt, hat dort studiert und unterrichtet und seit 8 Jahren führt sie jetzt ihren Teeladen im Zürcher Niederdorf. Aufgewachsen ist sie in einer völlig anderen Kultur, in Taiwan, auf deren Insel, die im Westpazifik liegt, vor dem chinesischen Festland. Zu selber Zeit ist Taiwan autoritär regiert worden. Menlin Chu hat eine Kindheit zwischen verschiedenen Kulturen und Ideologien erlebt und das hat sie innerlich immer wieder gespalten. Von dieser Kindheit hat die Teehändlerin, die SRF-Redaktorin Patricia Banzer, nicht etwa bei einem Tee, sondern bei einem Weissbier in der Zürcher Altstadt erzählt.
Ich sehe ein grosses Steinhaus in einem alten Stadtteil von der Millionenstadt Taipei im Norden von der Insel Taiwan. Ein Haus, das schon 7 Generationen drin gewohnt haben. Ein langes Haus mit alten Mauern, das eigentlich aus 5 Häusern besteht. An einem Fluss, der das Haus jeden Sommer überschwemmt. Wenn ich raufschaue, sehe ich die klaren Augen von Menlin Chu, die im 69 in Taiwan geboren ist. In einem Café in der Altstadt von Zürich erzählt sie mir von dem Kindheitshaus.
Es gibt einen schönen kleinen Garten. Und wie meine Schwester, wir haben uns immer zwischen verschiedenen Gärten versteckt. Wir haben unsere Geistergeschichte gedichtet. Wir haben die Kräuter gesammelt, haben unseren eigenen Hexentrank fabriziert. Wir haben unsere Geschichte erzählt. Der Garten zwischen den Häusern, das war unser Kinderreich. Oft mit Licht durchgeflutet. Aber im Haus, es war im Dunkel.
Menlin hat sich nicht mit dem Dunklen, mit dem Haus identifizieren. In dem Haus, wo sie schon als kleines Mädchen durch ihren Grossvater mit Tee in Berührung kam.
In Taiwan, den Tee, den man früher gemacht hat, hat man exportiert. Und nur wenige Menschen haben Tee getrunken. Mein Großvater war einer von diesen wenigen. Und dieser Geschmack mit dieser Röstung war für mich im Begriff von dem Geschmack eines Atemmannes, der in den dunklen Ecke des Wohnzimmers seine Teeguain getrunken hat.
Von einem alten, gescheiterten Mann. Ein Mann, der beim Machtwechsel auf der Insel bankrott gegangen ist, der sich zurückgezogen und Tee getrunken hat, der kein modernes Chinesisch geredet hat. Bis 1945 war Taiwan japanisch. Dann ist die Insel zur Chinesischen Republik geworden. Mit der neuen Mentalität und Sprache ist der Grossvater nicht schlagekommen. Aber auch als Jugendliche sei man in diesem Land gespalten gewesen. Gespalten zwischen Tradition und Moderne, zwischen verschiedenen Ideologien. Auf dieser Insel, die in den 60er, 70er Jahren eine autoritäre Regierung an der Macht war, erzählt mir Menlin Chu in einem Café in Zürich.
Ich glaube, als ein taiwanesischer Jugendlicher in damaliger Zeit, man ist ein bisschen schizophren. Weil in der Schule man lernt die Propaganda. Und zu Hause hörte man etwas anderes.
Die Propaganda des Staates?
Zum Beispiel Japaner zu hassen, sich mit China zu identifizieren, sich mit der autoritären Herrscher zu identifizieren, all diesen Dingen. Ich habe als Kind sehr früh angefangen, sich hinterzufragen, weil ich auf einmal entdeckte, dass ich eigentlich mit Taiwan identifizieren soll, anstatt mit unseren Nachbarn. Das war eine geheime Suche, weil man das nicht öffentlich machen darf. Und während alle anderen für die Prüfung gelernt haben, ich war verschwunden in den Buchhandlungen. Ich habe versucht, Bücher zu finden, die mir aufklären können, woher ich komme. Und dieses Bewusstsein ist sehr früh aufgewacht.
Auch darum aufgewacht, weil Taiwanesisch zu dieser Zeit verboten war.
Meine Familie bezeichnet sich als Taiwanesen. Und wir hatten keinen Zugang zu der politischen Macht. Wir hatten nur Möglichkeit, durch gute Noten in der Schule die gute Bildung zu erhalten und dann das Wirtschaftsleben teilnehmen. Deswegen war mein Vater ein Kaufmann.
Der Vater war also sehr leistungsorientiert, auch weil er den Grossvater gesehen hat scheitern. Der Grossvater, der noch an alten Werten festgehalten hat. Wert ohne wirtschaftliche Hintergedanken. Guten Tee oder Sammeln von Steinen und Orchideen, erinnert sich Menlin. Aber nicht die schönen, symmetrisch gezüchteten Orchideen, die man gegen Geld auf dem Markt kaufen konnte.
Sondern er hat nach dem Wirden die unangepasste Art die hässliche Schönheit gesucht. Hässliche Schönheit ist in Taiwan ein Begriff von einer bestimmten ästhetischen Bildung, dass man eben nicht die gewöhnlichen glitzernden Steine sammelt, sondern die hässlichen Steine, die in der Natur verborgen sind.
Die kleine Mendlin hat das nicht verstanden. Der Vater hat sich auch von dem Wertsystem abgewendet. Geld und Leistung haben zählt. Für die Mutter war höhere Bildung so und so.
Meine Mutter hat uns verboten, mit anderen Kindern zu spielen.
Warum?
Das ist ihr elitäres Denken, damit wir eine gute Sprache lernen können, ein gewisser Habitus bewahren. Ich weiß es nicht, das ist ihr elitäres Denken.
Großmutter hat viel gelitten, weil sie nach dem Bankrott von ihrem Mann die Familie hat müssen durchbringen und sei darum häufig tyrannisch gewesen. Hat ihre Mutter zum Brüllen gebracht. Von ihrer Mutter hat sie aber gelernt, unparteiisch zu bleiben, erzählt Mendlin. Und bei der Erinnerung laufen ihr im Kaffee in der Zürcher Altstadt Tränen übers Gesicht. Sie hat sich nicht mit den Frauen zu Hause identifizieren können, aber gewisse Werte hat sie von ihrer Großmutter doch mitnehmen. Werte, die heute ziemlich wichtig sind.
Ich kann mich erinnern, als Kind, jeden Morgen hat meine Großmutter 30 Liter Tee gekocht, zum Beispiel. Und da hat mein Vater den Tee an die Straße gebracht. Und dass die Passanten einfach den Tee zu sich nehmen kann. Das ist eine sehr alte traditionelle Brauch, dass man einfach absichtlos etwas offeriert.
Es hat Mut gebraucht, so in dieser Zeit, in den 80er Jahren, offen etwas gegen die autoritäre Regierung zu machen, offen für die Opposition zu sein. Eines Tages hat Mendlin aber ihren Vater, der sonst energizig oder sparsam war, auf der Strasse gesehen, wie er jemandem von der Opposition eine grosse Bit Geld in die Hand gedrückt hat. Das Erlebnis hat Mendlin nie vergessen. Sie hat ihre rebellische Seite anfangen auszuleben, ihr Schicksal selber in die Hände nehmen. Und vor allem an der Uni hat sie Mittel dafür gefunden, hat viel Stein gerührt.
Da haben wir vieles auf der Straße gemacht, bewegt. Und Taiwan wurde schließlich demokratisch. Deswegen habe ich ein sehr positives Gefühl. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir durch unser Tun etwas bewegen können. Und Demokratie ist nicht gratis. Die Freiheit, die wir haben, die muss gelebt werden. Sonst ist es tot. Und das ist, was ich sehr schade finde in der Schweiz. Man hat Freiheit auf den Schoß bekommen. Man wusste nicht, dass man etwas dafür bezahlen muss. Manchmal mit Leben. Man bewundere die Schönheit eines schönen Kunstobjekts. Aber man muss auch die Fähigkeit haben, diese Schönheit zu verteidigen. Das lernt man von Tee.
Das lehre ich mir vom Tee, das ist eine erstaunliche Erkenntnis. Mendlin Chu hat uns das gesagt. Auf die Erkenntnis ist Mendlin Chu aber eigentlich erst viel später gekommen. Mit 19 ist Mendlin Chu auf Deutschland studieren. Sie hat Deutschland gewählt, weil die meisten auf Amerika sind und sie hat eben nicht die Tee wählen, die die meisten anderen nennen sind. Wie sie in Deutschland Fuß gefasst hat und was sie, wie sie selber sagt, mit ihren Schlitzaugen bewirkt hat, das hören wir hier auf SRF 1 nach dem Ritchie.
Es ist noch nicht lang, wo ich aus dem Fenster das Meer und die Brandung habe gesehen. Es ist noch nicht lang, seit ich habe begriffen, was Freiheit kann sein. Nein, noch nicht lang, habe kaum können glauben, wie das Leben mich erfüllt. Wenn die Zeit keine Rolle spielt. Es ist noch nicht lang, wo ich habe verstanden, was viel schon lang hei gewusst. Nein, noch nicht lang, dass ich etwas habe gefunden, wo mich für immer hat berührt und mich seitdem durch das Leben führt. Darum stelle ich mir we'll
Es ist noch nicht lang, ich konnte so viel lernen von Leuten, die nichts hatten. Es ist noch nicht lang, seit ich erfahren habe, wie man an wenig Freude haben kann. Nein, noch nicht lang, wo ich verstanden habe, dass sie mir damit gesagt haben. Der Schlüssel liegt in der Einfachheit. Darum stelle ich mir Palmen aufs Dach, bleibe bis spät am Abend wach und höre das Rauschen von den Wellen aus dem Apfelbaum. Ich laufe barfuß durch Gas und zeichne die Welt wartet auf mich, auf mich. Und höre das Rauschen von den Wellen aus dem Apfelbaum. Ich laufe barfuß durch Gas und zeichne eine Karte in meinen Pass. Und ich weiss, ist ganz egal, wo ich gerade bin. Die ganze Welt wartet auf mich.
Der Richie mit Apfelbaum und Palme. Sie hören SRF 1, unsere Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Wir lernen die Geschichte kennen von der Menlin Chu, die heute in Zürich einen Teeladen führt und Teeläden in der Schweiz und Deutschland beliefert. Sie ist mit 19 von Taiwan weg. In ihrem Land ist sie leistungsorientierter gezogen worden. Und so ist sie dann auf Deutschland mit dem Ziel, einen guten Uni-Abschluss zu machen und Professorin zu werden und Erfolg zu haben. Das alles, das hat sie auch geschafft. Aber ihr Weg war kein gerader gewesen. Das erzählt sie der SRF-Redaktorin Patricia Banzer.
Wir sind jetzt hier ganz in der Nähe vom Lädeli am Neumärt in Zürich, in der Altstadt. Weil neben dem Tee geniessen Sie natürlich auch gerne ab und zu.
Als Ausgleich zum Tee trinke ich sehr gerne nach dem Feierabend ein Weißbier.
Weißbier, ein Überbleibsel von Ihrer Zeit in Deutschland, wo Sie 15 Jahre von Ihrem Leben verbracht hat, von Ihrer geistigen Heimat. Auch wenn das am Anfang als sichtbare Fremde in den 90er Jahren zu Konstanz nicht leicht war, zum Freundschaften schliessen zum Beispiel.
In den ersten 3 Jahren habe ich sehr kritische bzw. schlechte Fremderfahrungen sammeln müssen. Ich wurde angemacht auf der Straße. Ich war ein Mensch ohne Biografie, eine Person ohne Gesicht. Aber dadurch, dass ich Soziologie studiere, hatte ich eine wunderbare Chance, meine Fremderfahrungen zu verarbeiten. Und ich konnte es verstehen, weshalb man mich als einen Prototyp aus Fernost betrachtet hat.
Sie hat die Deutschen angefangen zu verstehen und ihre selbstkritische Haltung gelernt zu schätzen. Vielleicht auch, weil sie fremd sie aus ihrer Heimat gewöhnt war. Taiwan, eine Insel zuerst von Portugiesen, dann von Holländern, dann von Spaniern und dann von Chinesen kolonialisiert.
In dieser Zeit war Taiwan eine beliebte Insel für Piraten. Und deswegen ist Taiwan eine Insel von Piraten, Kriegsflüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen. Und darum ist die Mentalität recht anders. Man ist gewöhnt mit Einwanderern. Und es ist eine Insel voller Einwanderer. Und man macht das Beste daraus.
In Europa beobachte ich, dass man kein gesundes Verhältnis hat zwischen Gast und Gastgeber. Dass man nicht weiss, wie mit dem Fremden umgehen, wo Grenzen setzen, wie es Fremden integrieren. In ihrer Kultur sei es tief verankert, nicht nur das Fremden um sich herum, sondern auch das Fremden in sich selber zu pflegen.
Diese Fremdsein auszuhalten, ich glaube, ist in dieser globalen Gesellschaft noch wichtiger, weil wir sind irgendwo fremd mit uns selbst. Weil wir müssen eine Identität basteln, erfinden, damit wir mit so vielen Fremden umgehen können. Deswegen, wenn wir, glaube ich, das Fremde in uns entdecken, kultivieren, erlauben, befreunden können, dann sind wir vielleicht auch in der Lage, mit dem Fremden im Außen umzugehen.
Wir nehmen den Schluck vom Weissbier, da im Café auf dem Rindermärz Zürich, wo gerade ein Kunde vorbeiläuft und Menlin Chu freundlich grüßt. Gute Begegnungen hat es zum Glück auch in der Anfangszeit in Deutschland gegeben. Ihr Soziologieprofessor hat ihr zum Beispiel ganz früh eine Tür aufgemacht. Er hat gesagt:
Frau Chu, wissen Sie, wir haben sehr viele deutsche, amerikanische, englische Soziologen in Deutschland, in Europa, in der Welt. Das, was wir brauchen, ist eine andere Sichtweise. Bleiben Sie sich treu. Und das, was Sie uns erzählen, ist das Wichtigste. Das hat mich sehr beeindruckt, weil als eine junge Frau, man hat Deutschland verklärt, man hat Europa verklärt, man hat die Aufklärung verklärt. Ich habe das Europäische geliebt. Ich liebe es immer noch, aber mit einer ganz anderen Reflexion. Und das, was er mir gesagt hat, mir geholfen, mit einer guten Distanz meine sogenannte schlechte Erfahrung zu verarbeiten und selbstkritisch zu bleiben und auch sich trauen, eigene Sicht zu artikulieren.
Sagt sie und ihre Augen funkeln. Sie ist zur Beobachterin geworden. Sie hat Migration zu ihrem Forschungsthema gemacht, hat Soziologie der Fremdheit untersucht. Der Kulturaustausch sei ihr am meisten am Herz gelegen. Alles hat Sinn gemacht, bis sie eines Tages in einem Seminar, wo sie geleitet hat, ein Schlüsselerlebnis gehabt hat.
Ich realisierte auf einmal, dass der Austausch in meiner Vorstellung nicht im akademischen Rahmen partizipierbar war. Und ich habe zunehmend beobachtet, dass der Kulturaustausch in meiner Vorstellung durch Tee partizierbar ist.
Langsam ist ein Entscheid gereift. Sie hat sich immer stärker angezogen gefühlt vom Tee, wo sie ihre Kindheit abgelehnt hat.
Als ich zum ersten Mal den japanischen Tee praktizierte, hatte ich das Gefühl, bei mir angekommen zu sein. Ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Ich muss nie jemand anderes sein. Und so Schritt für Schritt habe ich mich vertieft in diese Welt. Und dann auf einmal bei einem Besuch, nicht geplant, in einem Teegeschäft in Bern. Ich wurde gefragt, ob ich für dieses Geschäft Tee einkaufen kann. Wissen Sie, wenn man Schlitzaugen hat und gut reden kann, ich habe so viele Bücher gelesen, dann glaubt man mir alles. Natürlich weiß ich sehr viel über Tee, aber das ist gelesene Wissen, das ist nicht echtes Wissen. Und dann, das habe ich so ein, zwei Jahre so gemacht, bis ich verstanden habe, dass was ich mache, ein Betrug ist.
Sie hat gemerkt, dass sie einen eigenen Zugang zum Tee finden müsse, dass sie als Kopfmensch weg von der Akademie und zurück zu einer alten Tradition müsse gehen. Dass Planen nicht viel bringt im Leben, sondern dass sich der Weg langsam und von allein ergibt. Schritt für Schritt.
Und dann habe ich mich entschieden, mein Leben so zu leben nach meinem Herzen. Es hört sich sehr trivial an, aber ich kann es nicht anders erklären.
Menlin Chu, eine Akademikerin, die sich von der Akademie gelöst hat und will den Bruch schlagen zu ihrer Vergangenheit. Und zwar über die Weisheit vom Tee. Ein Tee, der aber für viele nicht mehr als ein Hämpfchen Blättchen ist. Um ihr Ziel zu erreichen, hat sie zuerst mal einen Teemeister finden. Davon hören wir in etwa 6 Minuten hier im Menschen und Horizonte auf SRF 1.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and nice. It's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will much. Miss you much.
Thank you.
Das ist neue Musik hier auf SRF 1. Sina zusammen mit dem Bastian Baker. Roots. Wir machen Ihnen jetzt einen Vorschlag. Vergessen Sie mal Ihre Agenda mit allen Ihren Terminen drin. Vergessen Sie Ihre berufliche Planung. Überlassen Sie jetzt alles im Schicksal, im Kosmos, im unsichtbaren Weg, im Herz. Tönt ja wunderschön, aber liegt leider nicht drin. Oder funktioniert nicht. Das würden wahrscheinlich die meisten sagen. Ohne Planung leben, unmöglich. Menglin Chu, unser Gast im «Menschen und Horizonte», sie hat auch eine andere Erfahrung gemacht. Allerdings war es auch für sie ein schwieriger Schritt. Sie, die ein Kopfmensch ist, eine Akademikerin, die in Taiwan leistungsorientiert erzogen worden ist und an der Uni Konstanz unterrichtet hat. Aber es war ein logischer Schritt für sie. Sie hat der Akademie den Rücken gekehrt und hat entschieden, ihr Leben ganz auf den Tee auszurichten. Nur, wie macht man das? Die SRF-Redaktorin Patricia Banzer hat mit ihr geredet und Tee getrunken in der Menlin Chu, ihrem Teeladen in der Zürcher Altstadt.
Die Menlin Chu hat realisiert, dass sie eigentlich nichts über den Tee gewusst hat und ist auf die Suche nach einem Lehrer, einem Meister. Ein Weg voller Scharlatanen, sagt sie, wo ihr nur Wissen, aber kein Werkzeug vermittelt hat. Bis sie den Meister Cheng gefunden hat, ein Koryphäe in Taiwan.
Der mir gesagt hat, dass ich selber einen Zugang habe und dass ich Werkzeug lernen kann, damit ich verstehe, was der Tee erzählt.
Also eine Tür wurde da geöffnet mit diesem Lehrmeister, den Sie genau, gefunden haben. Richtig, genau. Wie hat er Ihnen das beigebracht oder wie hat er dieses Werkzeug vermittelt? Wie ging das?
Es war wie ein Schock, eine Schocktherapie. Also als ich zum ersten Mal zu ihm war, hat er mir 7 Teeschalen von 7 verschiedenen Tee degustiert. Ich muss ihm erzählen, wie ich diesen Tee schmecke. Und es war für mich ganz neu, dass ich auf meine... Plötzlich merke ich eben, ich habe eine Nase, ich habe eine Zunge. Und diese Nase und Zunge sind viel nützlicher als mein Kopf.
Im Tee, der für die Akademikerin Menlin Chu früher nur ein Haufen Blätter war, haben sich angefangen, Verbindungen zu zeigen, Geschichten von Menschen, von Kulturen. Sie ist auf China gereist, hat Plantagen besucht, gelernt, dass im Teegeschäft viel betrogen wird, schlechte Qualitäten angeboten werden, wem sie vertrauen kann, wo der beste Tee wächst, wie viele Tausende und Abertausende Aromen es gibt. Vieles hat sich einfach so ergeben. Das heutige Teegeschäft hat sie nicht gesucht, es hätte sie gerufen über einen anderen Ladenbesitzer, den sie zufällig kennengelernt hat. Auch der Tee, den sie ihrem Laden anbietet, kommt zu ihr. Sie sucht ihn nicht aktiv. Vor allem hat sie aber durch den Tee wieder zurückgefunden zu ihrer Vergangenheit.
Ich kann nicht von meiner eigenen Wurzel fliehen. Durch Tee habe ich das Gefühl, dass Tee eine Brücke ist zwischen mir und meiner eigenen Kultur, zwischen mir und meiner Großvater, zwischen mir, also der moderne Ich und der traditionelle Ich. Und ich habe das Gefühl, dass etwas durch Tee wieder gut gemacht wurde.
Ihr Grossvater, der für sie ein gescheiterter Mann war, ein Fremder im eigenen Land, hat sie angefangen besser zu verstehen. Seine Liebe zu immateriellen Sachen wie Steine oder Blumen oder eben Tee. Aber auch die Frauen in ihrer Familie, die sie früher abgelehnt hat, sind ihr näher gekommen.
Ich würde sagen, ich habe von diesen Frauen etwas Wertvolles vermittelt bekommen. In unserer Familie, es gibt immer eine Familie-Altar. Und auf diesem Altar sind 2 Lichter, die 24 Stunden lang brennen. Und als Kind habe ich meine Großmutter gefragt, wieso lassen wir die Lichter brennen? Es ist doch eine Verschwendung. Und dann sagte meine Großmutter, sie ist Analphabetin. Sie sagte zu mir, weißt du, wir zünden die Lichter an, damit die Menschen, die nach Hause gehen wollen, den Weg finden können. Also, dass man ein Licht zündet, ein Licht brennen lässt, damit Menschen den Weg nach Hause finden können. Das ist etwas, was sehr Taiwanesisches. Und eigentlich, wenn ich das sagen darf, das, was ich hier an der Spiegelgasse mache, ist nichts anderes als ein Licht anzünden. Für Menschen, die nach Hause gehen wollen, durch Tee, die den Weg finden. Ja.
Sie selber reist jedes Jahr zurück nach Taiwan zu ihren Eltern und Geschwistern zum Ursprung vom Tee. An der Spiegelgasse Zürich kommen und gehen die Leute. Wer zum zweiten Mal da ist, getraut sich häufig, an alten Teetisch zu sitzen und mitzutrinken. Mehr zu erfahren über Herstellung oder Aromen vom Tee. Die Männlin weiss immer, welcher Tee zu welcher Person passen könnte. Das sage ich nicht schwer.
Wenn man sich mit Tee beschäftigt, dann begegnet man eine Welt voller Düfte und Geschmäcke. Düfte und Geschmäcke sind Dinge, die man nicht mit einem Museum konservieren kann. Düfte und Geschmäcke kann man nicht mit USB-Stick speichern. Düfte und Geschmäcke sind Dinge, die flüchtig sind, die nicht fassbar sind. Und wenn man sich mit diesen unfassbaren Dingen beschäftigt, dann nimmt man etwas wahr, was unsichtbar ist. In der chinesischen Kultur ist die Welt von Sichtbaren und Unsichtbaren nicht getrennt. Und das Sichtbare und das Unsichtbare ist in Tee vereint.
Man sieht Farbe oder Blätter vom Tee, aber den Geschmack oder den Geruch sieht man nicht.
Die Beschäftigung mit Tee erweitert unsere Wahrnehmung. Dann, wenn ich einen Mensch sehe, dann nehme ich natürlich diese Person als Ganzheit wahr. Und wenn ich diese Person als Ganzheit wahr, hat man natürlich eine bestimmte Brücke zu einem bestimmten Tee. Das geschieht automatisch, das ist nichts Geheimnisvolles.
Und welchen Tee gibt es heute für mich?
Ja, also wenn ich jetzt mit Ihnen einen Tee mache, dann würde ich einen Tee aus Wald von Yunnan. Die Bäume sind 200-300 Jahre alt. Der Tee ist nach dem Vorbild von Song-Dynastie gemacht. Der Tee ist noch produziert ohne Elektrizität. Ganz spontan würde ich diesen Tee nehmen, für uns beide. Ja.
Ich nehme an, da gibt es keine rationale Begründung dafür.
Nein, ganz rational kann ich leider nicht liefern.
Trotz der ganzen Magie, trotz der grossen Verbundenheit zu der Sprache von Oolong, Grün, Weiss, Rot oder Schwarztee, das Mändlin Chu will nicht auf Tee reduziert werden.
Also, ich bin nicht Tee und Tee ist nicht ich. Ich habe noch mein eigenes Gesicht. Ich heiße Mändlin Chu, ich heiße nicht Tee. Mein Hobby ist Bauchtanz und ich praktiziere Zen. Ja, Gesangunterrichte habe ich auch schon mal genommen. Ich esse sehr gern, schreibe sehr gern.
Über Tee?
Über Tee, genau. Ich schreibe einen Tee-Blog über Tee, ja, genau.
Es sind mittlerweile 5 Leute am Teetisch. Die Mändlin nimmt einen dunklen, gepressten Teefladen vor, ein Pu'er von über 100 Jahre alten Bäumen. Sie faltet sorgfältig das bedruckte Papier auseinander. Die Frauen und Männer um mich herum freuen sich unheimlich. Der Fladen mit Jahrgang 1988 kostet etwa 2'000 bis 3'000 Franken. Und seine Wirkung sei unheimlich schön. Der Herr zu meiner Rechten spürt seine Beine, seine Wurzeln. Der junge Mann zu meiner Linken strahlt über das ganze Gesicht. Auch mir geht es gut bei so viel Leidenschaft.
Also es ist auch ein bisschen so ein bisschen erhebende Wirkung.
Das Mändlin lacht.
Verstehen Sie, Tee hat nichts Geheimnisvolles. Tee liefert keine Exotik. Die Exotik des Tees existiert nur als Konzept in jedem Kopf.
Als Konzept, das unsichtbare Fäden in die Zukunft und in die Vergangenheit spinnt.
Das war die Geschichte von der Mändlin Chu aus Taiwan, eine Akademikerin, die ihr Leben ganz auf den Tee ausgerichtet hat. Und das war die Sendung «Menschen und Horizonte», Redaktion Patricia Panzer. Wenn Sie jetzt diese stimmungsvolle Sendung möchten, weiterempfehlen möchten, machen Sie auch am nächsten Dienstag zu oben hören, hier auf SRF 1 von 9 bis 10 oder selbstverständlich jederzeit im Internet srf1.ch.
Brown, the baddest man in the Jones Band. To fight him, and when they pulled down from the floor, Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. And it's bad, bad, Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town, better than old King Kong, meaner than the junkyard dog. And it's bad, 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 Leroy Brown.
D'emmerdement, la nuit est tombée dedans. Tellement de fois, c'était dur, mais pourtant, dans tout ça, au coin du lit, parfois, je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu déserter une armée de manchots. Je t'ai vu leur dire non et que tu avais raison. Car toi tu les aimais vraiment, tu les aimais vraiment. Et je les ai vus sourire. Et je les ai vus sourire. Pour rien, que tout cet amour-là, ce n'était pas le tien. Toi qui les avais guéris de tant de maladies, de tant de maladies. Quand ils t'ont vu sourire, quand ils t'ont vu sourire.
Stefan Eicher mit «Le Sourire» auf SRF 1. Ja, wir schliessen die Stunde mit Schweizer Musik noch ab. Gotthard, «Let it rain». In 3 Minuten ist es 4 Uhr. Ich übergebe Sie jetzt an meinen Kollegen, an Reto Scherer. Er begleitet Sie in Sonntag oben hin und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Restsonntag. Ich bin Regi Sager.
Lady J, will we ever meet again? Times we had, I count 'em day by day. All the pain that we gave each other there was not enough to wanna make us wrong. Would it say this life will last forever? Back again. The answer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.